Deutschlandfunk Interview.
Die absurd hohen Energierechnungen, die Preise im Supermarkt, das macht vielen Menschen sehr zu schaffen und macht auch viele Menschen wütend. Und die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung reichen gerade für Menschen mit niedrigem Einkommen wahrscheinlich hinten und vorne nicht, um das alles zu kompensieren. Gleichzeitig werden Konzerne mit Steuergeld und mit einer Gasumlage gerettet. Da würde man eigentlich denken, das ist genau die Zeit für eine linke Partei. Und die Linkspartei, die versucht auch Druck zu machen. Sie will unter dem Slogan heißer Herbst große soziale Proteste organisieren. Allerdings, womit die Partei stattdessen mal wieder Aufsehen erregt, gerade sind die internen Konflikte und Austritte von prominenten Mitgliedern. Man hat den Eindruck, die Linke zerlegt sich gerade völlig und Auslöser war wieder einmal Sarah Wagenknecht, die im Bundestag von einem beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen Russland gesprochen hat. Wie geht es weiter mit der Linkspartei und woher kommt der soziale Druck gegen die Bundesregierung? Das kann ich jetzt mit Stefan Lessenich besprechen. Er ist Professor für Soziologie und leitet das Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Lessenich.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Die Rede von Sarah Wagenknecht im Bundestag, die hat ja viel Empörung hervorgerufen, auch in der Linken selbst, und hat zum Beispiel ein prominentes Mitglied wie Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband zum Austritt veranlasst. Warum macht die Linke oder in dem Fall die Linksfraktion das, dass sie Sarah Wagenknecht im Bundestag so eine Rede halten lässt?
Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht da reinschaue. Es wird schon mit den Machtverhältnissen der Fraktion zu tun haben. Es gibt ja nicht wenige Anhänger der Wagenknecht-Position, entweder inhaltlich oder es gibt nicht wenige Personen in der Fraktion, aber auch immer noch einige der Partei, die denken, dass Frau Wagenknecht ein Zugpferd ist, dass sie in der medialen Außendarstellung Wirksamkeit für die Partei hilfreich sein kann. Und dass sie mit ihrer spaltenden und polarisierenden Positionierung Aufmerksamkeit erregt für die Partei, die sie ja dringend nötig hat, weil sie ansonsten ja kaum vorkommt eigentlich, auch in den letzten Jahren wenig vorgekommen ist, obwohl die Rahmenbedingungen dafür denkbar günstig wären. Zumal jetzt mit der Ampelkoalition, wo SPD und Grüne in Regierungsverantwortung sind, das wäre ja, wie Sie schon gesagt haben, ganz strukturell auch schon die Zeit der Linkspartei oder einer linken Opposition. Und das hat ja nicht so gefruchtet. Und ich glaube, die mediale Aufmerksamkeit, die Sarah Wagenknecht erfährt, ist immer noch für die Partei oder für Teile der Partei eine Ressource.
Jetzt haben Sie gesagt, sie repräsentiert da schon noch Teile der Partei, aber im Grunde widerspricht sie ja der festgelegten Parteilinie. Wie lässt sich das vereinbaren?
Naja, das lässt sich offenbar schlechterdings nicht vereinbaren. Das ist aber jetzt nicht neu. Also es gibt ja immer solche Wellen der Empörung über ihre Positionen. Ich meine, das geht jetzt mindestens seit der Migrationskrise der sogenannten so, als Frau Wagenknecht, aber auch Oskar Lafontaine quasi den Schulterschluss mit Positionen ganz rechts der AfD gesucht haben. Das ist ja nicht neu. Das heißt, ich halte auch nicht viel davon zu sagen, ach, das Problem ist der Streit in der Partei. Es gibt in allen Parteien Streit und muss es auch geben, unterschiedliche Positionen. Nur hier ist der Streit eigentlich ums Ganze und er müsste mal anständig ausgetragen werden. Das heißt, er müsste bis zum Ende geführt werden. Das ist damals nach 2015/16 versäumt worden. Und ich glaube deswegen, weil die Partei, und das ist ja auch nachvollziehbar, kann man verstehen, dass sie an ihren organisationalen Ressourcen hängt, sprich an der Vertretung im Bundestag und an all den materiellen, aufmerksamkeitsökonomischen, institutionellen Ressourcen, die damit verbunden sind. Mhm. Nur die bisherige Strategie hat ja nicht dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit, im Bundestag zu verbleiben, gestiegen ist.
Aber was heißt das, wenn Sie sagen, dieser Streit muss bis zum Ende ausgetragen werden? Ist das dann zwangsläufig die Spaltung oder bedeutet das, man schmeißt Sarah Wagenknecht und ihre Anhänger einfach raus und der Rest der Linken bleibt die Linke? Oder was würde das bedeuten?
Naja, Sarah Wagenknecht selbst hätte ja schon lange rausgehen können. Sie hat ja auch schon Aufstehen gegründet und das war ja vielleicht auch so ein Testballon, ob rausgehen sich wirklich lohnen würde. Das scheint aber nicht so zu sein. Der ist ja auch zerplatzt. Also ich glaube nicht, dass eine Wagenknecht-Partei wirklich dann auch dauerhaft sich etablieren könnte im Parteispektrum. Das heißt, die Bewegung, die Dynamik müsste schon von der anderen Seite kommen, also von der Partei selbst. Und da sind natürlich solche Positionen, wie sie Dietmar Bartsch gerade im Interview vorher geäußert hat, sind natürlich nicht dazu angetan, diesen Streit tatsächlich auszutragen. Ich denke tatsächlich, dass es 2015/16 oder in den Folgejahren zur Spaltung hätte kommen müssen, weil einfach die Positionen unvereinbar sind. Mhm. Die Linkspartei hat eigentlich sozusagen jetzt von ihrem Gründungsmotiv her, Wiedervereinigung plus Hartz IV, hat sie heute ein Problem, weil sie davon nie, jedenfalls in der Außendarstellung, in der öffentlichen Wahrnehmung, nie wirklich weggekommen ist und bis heute eben über Wagenknecht die nationalsoziale Karte spielt. Und wenn selbst der Ukraine-Krieg dann bei allen berechtigten Interessen der Niedrigeinkommenshaushalte in diesem Land, wenn selbst der Ukraine-Krieg so dargestellt wird, dass die eigentlich Leidende die deutsche Bevölkerung ist, dann ist es schon ein Problem.
Jetzt, Sie haben es selber schon angesprochen, jetzt sagen ja Janine Wissler und auch viele andere aus der Partei immer, genau jetzt in dieser sozialen Krise braucht es unbedingt die Linke oder eine Linke. Da ist doch eigentlich was dran, oder? Es gibt ja sonst keine andere Partei links der Regierung, die die soziale Frage so in den Mittelpunkt stellen würde.
Absolut. Es hätte eine funktionierende soziale, aber auch ökologische beispielsweise oder internationalistische Opposition in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, seit der Wiedervereinigung tatsächlich gebraucht. Aber im letzten Jahrzehnt spielt die Linkspartei diese Rolle ja nicht mehr effektiv. Es gibt in einzelnen Ländern, also Bodo Ramelow ist natürlich ein Beispiel, gibt es lokale Besonderheiten oder regionale, wo das einigermaßen funktioniert und wo man sogar in Regierungsverantwortung gekommen ist. Aber die Partei an sich hat ja wirklich versagt in den letzten Jahren, vielleicht sogar im letzten Jahrzehnt, genau diese Rolle zu spielen. Und zwar jetzt nicht nur programmatisch, das hat sie gemacht, sondern wirklich auch in der Wahrnehmung der Leute, was sich ja dann in auch Wahlerfolge umsetzen müsste und auch in die Wahrnehmbarkeit in der öffentlichen Debatte. Und die ist ja gering in allen Krisen, die wir zuletzt erlebt haben, sei es Migrationskrise, sei Corona, war sie ja kaum präsent öffentlich. Und das liegt natürlich schon daran, dass sie ihre Position nicht wirklich bestimmen kann. Und das ist ein Problem, denn selbstverständlich ist es so, es bräuchte die Füllung genau dieser Position im deutschen Parteienspektrum. Aber diese Partei in ihrem gegenwärtigen Zustand leistet das definitiv nicht.
Aber ist das tatsächlich so? Also ich habe immer den Eindruck, die sozusagen, was die Forderungen der Umverteilung und die sozialen Forderungen angeht, da ist die Linke doch eigentlich relativ klar und konsequent, oder?
Ja, aber ich glaube, damit können Sie heute nicht mehr im allgemeinen Punkt. Ich meine, die Welt hat sich wirklich gewandelt und gedreht seit Wiedervereinigung und Hartz IV. Und selbstverständlich gilt es, diese sozialen Forderungen ins Zentrum zu stellen. Aber bei all den anderen Veränderungen der Welt und den Krisen, die wir haben, bis eben zum Ukraine-Krieg, muss man eben schauen, wie man so eine soziale Positionierung einfügt in das Gerechtwerden gegenüber anderen politischen Herausforderungen und wie man da ein Gesamtbild herstellt. Also nur den sozialen Protest abzuholen, ist einfach zu wenig heute. Damit ist man dann eben eine 5%-Partei, weil den Rest des sozialen Protests holt die AfD ab. Und das sind dann 10%. Und da wird die Linke nicht landen können mit einem reinen, also jetzt auch im Winter, wenn sie sich dann an die Energiekrise ranmacht und das ins Zentrum stellt und sich anhängt an Prozesse, die auch nicht von ihr selbst initiiert wurden, sondern die eigentlich schon anderweitig angelaufen sind, wird sie wirklich keine Schnitte machen.
Über diese Proteste würde ich gerne noch mal kurz sprechen. Unter dem Stichwort heißer Herbst soll es ja da große soziale Proteste geben. Und auch da hat sich sofort die Frage der Überschneidung zwischen Rechtsaußen und den Linken gestellt, weil die Rechten eben teilweise mit den gleichen Slogans mobilisieren. Kann da die Abgrenzung nach rechts irgendwie funktionieren oder sind da die inhaltlichen Schnittmengen tatsächlich so groß, dass das eigentlich gar nicht geht?
Naja, die inhaltlichen Schnittmengen, die gibt es. Also wenn auf beiden Seiten, würde ich jetzt mal sagen, in beiden Lagern die Forderung ist, die schlechter gestellten Haushalte besser zu stellen in dieser Krise und sie zu unterstützen, ihnen unter die Arme zu greifen, dann ist es eine Schnittmenge. Die ist aber inhaltlich natürlich erstmal nicht problematisch. Das Problem entsteht ja, weil gerade über die Wagenknecht-Lafontaine-Linie seit Jahren diese Unterstützung von den sozial schlechter gestellten immer verbunden wurde mit dieser nationalistischen Zungenschlag. Das, also spätestens seit der Fluchtbewegung 2015-16 ist das so, wird das Soziale immer mit dem Nationalen und dann eben mit ausgrenzenden, exklusiven Tendenzen verbunden. Und das ist dann die Schnittmenge, die fatal ist, meines Erachtens. Selbstverständlich muss man diese soziale Karte spielen, aber immer die mit der nationalen Karte zu verbinden, da macht man sich dann eben gemein mit Milieus, mit denen man sich eigentlich nicht gemein machen sollte.
Aber wie kann denn jetzt die Linkspartei oder die Parteiführung zum Beispiel, die ja nicht diesen nationalistischen Kurs vertritt, was kann die denn jetzt machen, wenn die Rechten das Thema auch besetzen, wenn Sarah Wagenknecht da ihren eigenen Zungenschlag hat? Sie kann ja nicht sagen, deswegen verzichten wir auf soziale Proteste und sozialen Druck, oder?
Nein, das kann sie nicht. Und ich glaube, dass leider das Kind ins Wasser gefallen ist, in den Brunnen, weil sie könnte jetzt natürlich nachschieben bei allen Veranstaltungen, auf denen sie auftritt. Ja, wir sind selbstverständlich dafür, soziale Not in diesem Land zu beheben, aber, und dann kommen noch drei, vier Zusätze, wie man das rahmt, dass es auch noch andere Probleme gibt, dass der Ukraine-Krieg eine geopolitisch-geoökonomische Frage ist und nicht nur aufgeht in den sozialen Nöten von der deutschen Bevölkerung. Das hätte man aber von Anfang an so initiieren müssen. Das ist das Problem, dass man sich kapriziert hat und einseitig eingespielt hat auf diese soziale Frage. Und das wird man nicht mehr richten können. Deswegen glaube ich weder, dass es im Winter gelingen wird, sich da an die Spitze der Bewegung sozusagen zu stellen, sich richtig abzugrenzen von anderen Positionen, noch wird es der Partei so gelingen, also mit dieser Bartsch-Position, ja, man braucht uns und deswegen müssen wir zusammenhalten. Diesen Zusammenhalt gibt es nicht mehr und den kann man offensichtlich nicht mehr herstellen. Meines Erachtens ist nur die Spaltung der Partei eine Option.
Aber wenn ich Sie da jetzt richtig verstanden habe, also das Thema jetzt der aktuellen Sozialproteste gegen die Energiekrise beispielsweise, das haben im Grunde die Rechten schon für sich gekapert und die sind die, die davon profitieren werden.
Also ich fürchte, die haben halt die bessere Handhabe, so einfache Parolen und Lösungen in den Mittelpunkt zu stellen, weil die müssen sich, weil sie keinen emanzipatorischen oder auch liberalen Anspruch haben, müssen sich nicht drum scheren, wenn sie sagen, also letztlich geht es ja um die Deckelung der Energiepreise für die einheimische Bevölkerung und abzusehen von dem, was sonst noch passiert und womöglich auch als ein bisschen Putin-freundlich zu gelten. Das kann sich eine linke Partei aber eigentlich nicht leisten. Und insofern fürchte ich ja, dass der Kredit, der dann ausgezahlt wird für solche Positionierungen, eher auf der Rechten landet als auf der Linken.
Letzte Frage noch kurz zum Schluss. Was ist denn dann jetzt das richtige Forum für Menschen, die die aktuelle Politik ungerecht finden, aber mit Rechten und Putin-Fans nichts am Hut haben und sich auch nicht auf der gleichen Demo mit denen gemein machen wollen? Wo sollen die hingehen oder wer ist deren politisches Sprachrohr?
Naja, das politische Sprachrohr fehlt leider weitestgehend. Es ist allerdings nicht so, dass es jetzt nicht einzelne Ortsverbände, lokale Organisationen der Linkspartei gäbe, die nicht gute Arbeit machen, sich auch entsprechend positionieren. Also das ist ja gerade, geht ja gerade durch die Partei der Riss. Also ich weiß nicht, alle, die leidensfähig sind, sollten sich vielleicht für die eine Seite dann noch einsetzen, innerhalb der Parteien versuchen, sie wirklich zu einem Sprachrohr nicht nur für nationale, sondern für internationale soziale Fragen zu machen. Und die anderen sind teilweise auch schon unterwegs in sozialen Organisationen jenseits des Parteiwesens. Leider gibt es parteipolitisch da gerade kein Sprachrohr. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Repräsentativität der Politik.
Soweit die Analyse von Stefan Lessenich. Er ist Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Ganz herzlichen Dank, Herr Lessenich, für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen.